Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt, zu einer Jungfrau, die einem Mann mit Namen Josef vom Haus David verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Aber als sie ihn sah, erschrak sie über sein Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sagte zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Königreich wird kein Ende haben. Da sagte Maria zum Engel: Wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und sieh, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sagte: Sieh, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel verließ sie. Gott segne uns durch sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Weihnachten ist nicht mehr weit und wir wissen, was da kommt und haben genaue Vorstellungen. Umso weiter weg ist vielleicht diese Geschichte, die schildert, wie es kam, dass Jesus kam. Klar kennen wir das alles, aber sind wir heute nicht viel zu gescheit, um uns das wirklich noch vorstellen zu können? Oder so etwas tatsächlich noch zu glauben? Von daher eine vertraute Geschichte in märchenhafter Ferne, ein Mythos, wie heutige Theologen sagen, ein Mythos, der etwas nicht Stattgefundenes beschreibt, um uns auf Tieferes hinzuweisen, wie es eben auch Märchen tun. Eine von tausend und einer Geschichte aus dem Buch Märchen, Mythen und christlicher Glaube. Wie entsteht eigentlich Glaube? Durch Fantasie oder durch Nachdenken und Überlegen, Lesen und Lernen, durch Überlieferung und Erziehung? Nein, so entstehen nur Geschichten und Theorien, Ideologien und Traditionen. Glaube wird in der Bibel definiert als ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, Dinge, die man zunächst nicht sehen und beweisen kann, weil sie außerhalb unserer Wahrnehmungsmöglichkeiten sind. Die springen mich plötzlich an, fallen mich an, widerlegen alles, was ich bisher dachte und überführen mich mit Beweisen, sodass ich jetzt von der Wahrheit unumstößlich überzeugt bin. Die himmlische Welt bricht in unsere Welt ein. Gott zeigt sich, Gott nimmt den Vorhang weg. Was im Himmel war und ist und gilt, kommt in mein Herz. Kommt in mein Leben jetzt. Zu Weihnachten feiern wir, Gott kommt in dem Kind Jesus zur Welt, zu uns. Kommt uns aus himmlischer Ferne irdisch nahe. Die himmlische Welt bricht in unsere Welt ein, manifestiert sich unter uns, besucht uns, bleibt bei uns, um unser Leben zu erfüllen. Und das beginnt hier mit Maria im Verborgenen. Es wird dann mit der Geburt des Kindes Jesus öffentlich und findet seine Fortsetzung bei uns heute, wenn Jesus in unser Leben jetzt tritt. Und von daher lohnt es sich, dass wir diese Geschichte näher betrachten, sie Schritt um Schritt durchgehen und dabei entdecken, wie Jesus kommt und auch bei uns ankommen kann. Elisabeth war im 6. Monat schwanger mit Johannes dem Täufer. Da schickt Gott einen seiner mächtigsten Boten los, den Gabriel. Gabriel heißt entweder die Stärke Gottes oder meine Stärke ist Gott oder Mann Gottes, vielleicht auch mein Mann ist Gott. Der Bote ist schon die Botschaft. Wenn man Gabriel mit »Mein Mann ist Gott« übersetzt, dann ist damit tatsächlich schon alles gesagt, was der Gabriel der Maria zu sagen hat. Und wenn wir die Übersetzung vorziehen, die Stärke Gottes oder meine Stärke ist Gott, dann wird deutlich, die irdischen Gegebenheiten und Voraussetzungen, die Umstände und was wir so alles mitbringen und was wir können, unsere Stärken, die sind bei Gott überhaupt nicht entscheidend. Es liegt alles an ihm und an seiner Stärke, was er kann. Nazareth war das letzte Nest in der unbedeutendsten Provinz des kleinen Israel. Vor Jesus hatte es keinerlei Bedeutung. Die erhielt es erst durch ihn. Und Maria war ein junges Mädchen, eine junge Frau mit einem Allerweltsnamen, hebräisch Miriam, so hießen damals viele, auch nichts Bedeutendes. Gott braucht nicht unsere Bedeutsamkeiten, sondern er gibt unserem Leben eine einzigartige Bedeutung. Maria war verlobt, dem Josef zur Ehefrau versprochen, das hatten die Eltern ausgehandelt und einen ordentlichen Vertrag aufgesetzt. Heute werden ja Eheverträge auch wieder modern. Also, dass die ganzen Vermögensverhältnisse ordentlich geregelt werden. Die Aussteuer, die bezahlte damals der Brautvater und blieb Eigentum der Frau. Der Mann hatte Nutznießungsrecht. Zweitens die Mitgift, das waren die Güter des eisernen Bestandes. Die gingen in den Besitz des Mannes über. Drittens die Hochzeitsverschreibung, das war die Summe, die der Frau bei dem Tod des Mannes oder bei einer Scheidung zufiel. Und schließlich viertens der Brautpreis, den hatte der Mann oder der Vater des Mannes an den Brautvater zu zahlen, 50 Silberschekel waren das. Das wurde alles ausgehandelt und mit der Unterzeichnung dieses Vertrages war die Ehe rechtsgültig, die Frau stand unter der Autorität ihres künftigen Mannes, war ihm zu absoluter Treue verpflichtet, lebte aber weiter bei den Eltern und hatte mit ihm noch gar nichts zu tun. Falls die Frau untreu wurde, wurde sie angeklagt und mit dem Tod durch Steinigung bestraft. Falls die Anklage nicht gerechtfertigt war, musste der Mann den doppelten Brautpreis zahlen, also 100 Schekel als Bußgeld und durfte sich nie mehr von ihr scheiden und war so doppelt bis vierfach bestraft. Aber wenn alles gut lief und normal ging, dann heirateten die beiden nach einem Jahr und vollzogen die Ehe, das heißt, gingen auch erst dann miteinander ins Bett. Es war alles klar geregelt und bestimmt. Und nun die Überraschung. Maria bekommt nicht Besuch von ihrem künftigen Mann, dem kräftigen Zimmermann Josef, sondern von dem starken Mann Gottes Gabriel, dessen Namen auch andeutet, was zu Marias Erfahrung werden soll: Gott ist mein Mann. Er grüßt sie nun nicht als Verlobte, sondern als Begnadete. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Das arme Mädchen ist ganz verwirrt und durcheinander, bestürzt, verlegen und erschrocken. Da steht übrigens dasselbe Wort wie in unserer Jahreslosung: Euer Herz erschrecke nicht. Dasselbe Wort, sie war völlig durch den Wind. Und versucht zu überlegen, was das alles wohl bedeuten könnte. Wie der Engel aussah, wird nicht gesagt, aber er brachte wohl eine furchterregende Gegenwart mit. Wir dürfen uns ihn nicht wie eine Kreuzung aus Puppe, Geflügel und Kitsch vorstellen, eher wie einen stattlichen Mann mit einer ungeheuren Ausstrahlung. Mit diesem Engel bricht etwas aus der himmlischen Welt in Marias kleine Welt, dörfliche Welt. Und so etwas ist immer erschreckend oder verwirrend. Und das gehört zum Christwerden oder Christsein dazu, dass etwas aus der himmlischen Welt Gottes in mein Leben, in mein Herz kommt. Das werden in der Regel nicht so gewaltige Erfahrungen sein, wie Maria sie gemacht hat. Aber es wird auch bei Christen nicht ausbleiben, dass sie manchmal erschrecken oder darüber verwirrt sind, durcheinander, wie Gott in ihr Leben hineinredet und hineinwirkt und plötzlich etwas sagt oder will, was sie nie gedacht oder für möglich gehalten hätten. Der Schreck und die Furcht ist dabei nicht Gottes Ziel, deshalb redet der Engel weiter: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das ist ein Satz, den Gott auch zu uns ganz persönlich sagen möchte. Du, jetzt darf jeder seinen Namen einsetzen, du hast Gnade bei Gott gefunden. Fürchte dich nicht. Gott wendet sich dir in freier, spontaner, liebender Freundlichkeit zu. Das ist seine Entscheidung, zu der du überhaupt nichts beitragen kannst und musst. Gott überrascht dich mit seiner Zuwendung. Und daraus entsteht etwas ganz Großes. Wenn Gott so an deiner Seite ist, gibt es keinen Grund zu Angst und Furcht mehr. Wirklich nicht? Der Engel kündigt neues Leben an. Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Aber bedeutet das nicht Marias Tod durch Steinigung? Wer soll denn das glauben? Schwanger, aber nicht durch Josef und trotzdem nicht untreu gewesen. Wie soll man das erklären? Wie soll das zugehen? Wie wird das geschehen, da ich von keinem Mann weiß, wirklich, da ich keinen Mann erkenne, auf Deutsch, da ich mit keinem Mann Geschlechtsverkehr habe? Das Wort erkennen wird in der Bibel auch für Geschlechtsverkehr gebraucht. Und das ist nicht nur ein beschönigender Ausdruck, mit dem etwas diskret und vornehm verschleiert und angedeutet wird, sondern mit dem etwas in seiner tiefsten Bedeutung beschrieben wird. Wenn zwei ein Fleisch sind, körperlich eins werden, dann erkennen sie einander ganzheitlich auch am tiefsten. Das erste Mal steht das in der Bibel in 1. Mose 4. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Maria spricht das ganz offen an. Sie hat also ihre Sprache wieder gefunden und wird da auch sehr deutlich. Schwanger werden ohne Geschlechtsverkehr, wie sollte das funktionieren, Mann? Und der Engel Gabriel, meine Stärke ist Gott, Gott ist mein Mann, ist um eine Antwort auch nicht verlegen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird auch das Heilige, also das ganz Besondere, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Eine andere Erklärung gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Aber es geht ja nicht um Mythen, sondern um Realitäten. Allerdings um Realitäten, die der Wissenschaft nicht zugänglich sind. Warum? Die Wissenschaft kann nur Vorgänge analysieren und erklären, die prinzipiell wiederholbar sind und sich wiederholen. Wenn Jesus ein normaler Mensch wie alle anderen war, dann können Sie diese Geschichte getrost in die Märchenkiste legen. Wenn Gott in Jesus aber einmalig gehandelt hat, unwiederholbar einmalig, dann kann die Wissenschaft dazu nichts sagen. So einfach ist es. Den Verstand muss man dazu keineswegs ausschalten. Man muss ihn einschalten und ihn richtig gebrauchen, wie es Maria auch getan hat. Gottes Geist war schon bei der Schöpfung aktiv. Er machte aus einer wüsten Leere unsere wunderbare Schöpfung. Und nun wirkt er schöpferisch an und in Maria. Jesus ist also kein Spitzenprodukt unserer menschlichen Entwicklung, sondern Neuschöpfung Gottes. Jesus wurde von einer Frau geboren. Das zeigt Gottes Treue zur alten Schöpfung. Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Das zeigt Gottes Neuschöpfung und Neubeginn, wie in 1. Mose 1. Die Menschheit konnte ihren Retter nicht selber hervorbringen und produzieren. Das hat sie immer wieder versucht, von den römischen Kaisern angefangen, die sich Retter und Heiland nannten und sich so preisen und anbeten ließen, bis hin zu Adolf dem Wahnsinnigen, unter dem alles Heil Hitler brüllen musste. Nein, Retter und Heiland, von dem alles Heil kommt und der allein Heil macht, das ist Jesus. Und den konnte die Menschheit nur empfangen, nur empfangen. Und das große Maria war bereit dazu, bei allem Risiko. Maria war bereit dazu. Siehe, ich bin des Herrn Magd, des Herrn Sklavin, des Herrn Dienerin, Gottes Eigentum, das ihm zur Verfügung steht, mir geschehe nach deinem Wort. Wenn sie eine deutsche Hochleistungskraft gewesen wäre, hätte sie vielleicht gesagt, schau her, für den lieben Gott mache ich alles, für ihn arbeite ich bis zum Umfallen, ich werde viel Eigeninitiative entwickeln, damit seine Anliegen in dieser Welt umgesetzt und verwirklicht und ordentlich vermarktet oder verweihnachtsmarktet werden. Aber nein, hier geht's ganz anders. Ich öffne mich Gott und empfange, lasse zunächst an mir geschehen, was Gottes Wort sagt. Die Initiative, das Entscheidende liegt ganz bei Gott und doch bin ich ganz gefragt. Neues keimt in mir auf und darf groß werden. Wenn Gott an mir handelt und ich das empfange, wenn ich das an mir geschehen lasse, was Gottes Wort sagt. Begnadet sein, beschenkt werden, Gott an mir handeln lassen, damit beginnt und steht und fällt das Christsein. So kommen himmlische Wirklichkeiten in mein irdisches Leben. Was sagt Johannes über die Kinder Gottes? Sie haben Jesus aufgenommen, ihn empfangen und sind so nicht nur auf natürliche Weise geboren, nicht nur aus fleischlichem oder menschlichem Wollen entstanden, sondern von Gott gezeugt, Johannes 1. Paulus redet deshalb von einer neuen Schöpfung bei den Christen. Das, was Maria erlebt hat, trifft nach dem Neuen Testament in übertragener Weise auf alle Christen zu. Die himmlische Welt ist in ihre Welt hineingebrochen, hat sich da irgendwie gezeigt, ist in sie hineingekommen, was bei Gott war, ist in ihr Herz gekommen. Auch das ist so etwas wie ein übernatürlicher Vorgang, die Bibel nennt ihn manchmal Wiedergeburt. Das Entscheidende tut Gott, aber ich bin voll gefragt, als ein Mensch, der von Gott empfängt, weil er von Gott begnadet ist. Mitten in der alten Schöpfung zeigt sich die neue Schöpfung. Mitten im Natürlichen das Übernatürliche. Mitten in dieser sichtbaren materiellen Welt werden wir überführt von der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes und sie bestimmt dann unser Leben mit. Und das, was wir so empfangen, das dürfen wir dann zur Welt bringen und in diese Welt hineinbringen, so ähnlich und im übertragenen Sinne, wie es Maria getan hat. Gott braucht dabei nicht unsere Bedeutsamkeiten, sondern er gibt unserem Leben eine einzigartige Bedeutung. So kommt uns nah, was damals geschah. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.